in dem Moment, wo ich wieder was brauche, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung, finde ich auch etwas. Und ich nehme jetzt mal lieber die Gelegenheit wahr. Und das war vielleicht auch durch diese Homeoffice-Zwangsverpflichtung ein Stück weit getriggert, dass die Leute zu Hause saßen und sich ein Stück weit auch vielleicht überlegt haben, Mensch, was mache ich hier eigentlich so jeden Tag?
Endlich wieder frisch gepresste Limonade. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Unser Thema heute: Arbeitsmarkt, digitales Marketing, postpandemische Zitronen. Zugegeben, keine brandneue Herausforderung, allerdings sehr, sehr aktuell. Die Büros sind wieder offen und Mitarbeitende willkommen. So willkommen, dass einige bzw. ein Arbeitgeber die Welcome-Back-Vorstellung sehr deutlich per Rundmail kommuniziert haben.
Deswegen haben wir mal zwei beispielhafte Programme, das Digital College, aufgesetzt. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum fünften, sechsten Mal bereits. Also da sind schon in der Summe 70, 80 Mitarbeiter durchgegangen. Wir haben das dann zum Anlass genommen, das auch auf den zweiten Bereich zu expandieren, auf den Bereich TV-Optimierung. Dort heißt es dann Big Screen School. Also das hat sich extrem gut bisher schon ausgezahlt und fruchtet so gut, dass wir leider aber auch Wettbewerber haben, die das erkannt haben und die Mitarbeiter oftmals nach wenigen Monaten bei uns schon ansprechen.
Meine heutigen Gäste sind perfekt, um uns einen Einblick zu geben, wie ernst die Lage auf dem Jobmarkt im digitalen Marketing aktuell ist und wie sie sich entwickeln könnte. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Christian Griesbach und Sascha Janssen.
Hallo Benni.
Du bist Managing Partner bei dem Personalberatungsunternehmen Dispove, Executive Search und Consulting. Davor war Christian in führenden Positionen bei Tietz, Axel Springer und weiteren digitalen Marketingunternehmen tätig. Nochmal ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und danke auch für dein Limonadenrezept. Kurz und knackig: Don't forget to add some sugar. Da bin ich gespannt, was du uns dazu noch gleich erzählen wirst. Ist auf jeden Fall schon mal so, wie ich es mag. Kurz, knackig, ein schönes Rezept. Und unser zweiter Gast ist Sascha Janssen, Chief Digital Officer bei der Omnicom Media Group Germany und bereits ein ja wirklicher Let's Make Lemonade All-Star und Profi. Schön, dass du wieder bei uns bist, lieber Sascha. Freue ich mich sehr.
Ja, vielen Dank, Benni. Ich freue mich immer wieder, bei diesem großartigen Podcast dabei zu sein.
Freut mich auch. Und am Limonadenrezept erkennt man schon, dass ihr eine Vergangenheit haben müsst. Erzählt ihr uns bestimmt gleich nochmal. Weil auch deins ist kurz, knackig und auf Englisch. Spend more time with a solution than with a problem. Willkommen, lieber Sascha. Und erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, woher kennt ihr euch? Was ist eure Historie?
Ist ja, magst du anfangen?
Na, gerne. Ja, vielleicht so ein bisschen zum gemeinsamen Werdegang. Ich selber bin seit 1998 in der digitalen Vermarktungs- und Ad-Technology-Branche unterwegs. Und Sascha, ich weiß es nicht genau, wann dein Einstieg stattgefunden hat, aber das muss relativ zeitgleich gewesen sein. Das heißt, ja, uns verbinden, 97. Siehst du wohl, noch früher. Wir haben eigentlich immer wieder Schnittmengen gehabt. Ich eher so auf der Supply-Seite als Vermarkter, Technology-Anbieter, und Sascha ja doch eine sehr lange Historie auf der Demand-Seite, auf Agentur-Seite. Und da hat es sich über die Jahre einfach ergeben, dass wir sehr häufig sowohl beruflich, geschäftlich als auch dann immer mal wieder mit kleinen privaten Momenten Kontakt hatten.
Prima.
So ist es. Neben den beruflichen Kontakten, ne, auch noch die privaten, wo man dann nochmal sagt, Mensch, ich hätte auch eine Idee für einen weiteren Kontakt, und das ist dann halt der Lemonade-Podcast.
Genau.
Freut mich, dass wir hier wirklich zwei Leute miteinander im Podcast haben, die sich gut kennen. Ich glaube, das wird dann im Gespräch gleich schön deutlich werden. Wir sitzen digital zusammen, das vielleicht noch zum Hintergrund, aber das hat eher logistische Gründe als Corona-Gründe. Steigen wir doch mal gleich inhaltlich ein. Ich habe es eben schon kurz im Intro erwähnt. Elon Musk hat kürzlich die bereits erwähnte Remote Work is no longer acceptable Mail an seine leitenden Angestellten geschickt. Ist das zum Beispiel ein opportunes Instrument auch für die Marketingbranche, oder hat er da eine Sonderstellung? Und ja, wie steht ihr grundsätzlich zu dieser Art der Kommunikation?
Steigt da gerne mal direkt drauf ein. Also zum einen habe ich grundsätzlich das Gefühl, wird in der Außendarstellung dieser diese E-Mail sehr auf diese Headline runter reduziert, dass im Prinzip Anwesenheitspflicht im Büro besteht bei seinen Unternehmungen. Wenn man das im Detail sich durchliest, die Mails, dann wird das ein bisschen differenzierter, dass er eigentlich darum bittet oder ein Stück weit natürlich auch ansagt, dass das führende Management und auch das Mittelmanagement bitte genauso wie die Arbeiter, die die Autos produzieren zum Beispiel, anwesend ist da, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet. Und das hat einerseits sicherlich ein Stück weit eine Vorbildfunktion, die damit erfüllt werden soll, aber andererseits auch ein Stück weit Gleichbehandlung und Fairness-Aspekte, die damit reinspielen. Also unabhängig vom Tätigkeitsprofil und von der Hierarchieebene, dass wirklich alle zusammen diese Arbeitsleistung erbringen und das eben im Büro tun. Ich denke, auf deine Frage, Benny, bezüglich anwendbar aufs Marketing, hier haben wir ja selten Konstellationen, wo man wirklich sagt, okay, wir haben Leute, die müssen zwangsläufig jeden Tag im Büro sein. Und deswegen kann man das unter Umständen sicherlich flexibler gestalten. Aber im Kern, muss ich sagen, finde ich diese Aussage ein Stück weit durchaus nachvollziehbar. Sascha, wie siehst du das?
Naja, man wird nicht self-made Multimilliardär, wenn man sich vor Extremen scheut, wenn man nicht eine gewisse Unerbittlichkeit an den Tag legt und wenn man nicht bereit ist, auch mal Sätze zu sagen, von denen man eigentlich annehmen darf, dass sie vielleicht nicht überall gut ankommen. Ich glaube aber fest daran, dass wir in unserem Geschäft, in dem wir halt keine Produktionsstraßen haben und auch nicht am Point of Sale örtlich gebunden sind, dass dauerhaft die Flexibilität hier Einzug halten wird und dass das auch gut so ist. Das Homeoffice ist durchaus aber auch eine Komfortzone und aus der sollte man ja bekanntlich immer mal wieder ausbrechen, weil es einfach dem Individuum gut tut. Wir freuen uns definitiv über mehr Büroleben, was auch aktuell so passiert, weil es im sozialen Gebilde, das wir Unternehmung nennen, ebenfalls sehr gut tut. Und wenn Musk mit seiner Aussage dazu beiträgt, dann sage ich nicht nein. Von mindestens 40 Stunden plus Homeoffice, also spricht er, geht da schon davon aus, dass 40 Stunden das Minimum ist. Ja. Und dann noch mit Kündigungsdrohung, das würde ich mal als extreme Musk'sche Unerbitterlichkeit abtun und die passt nicht so ganz zu einer Branche, also nicht zu unserer.
Ja, das stimmt.
Die man wirklich als Arbeitnehmermarkt verstehen muss, wo die Nachfrage nach Fachkräften größer ist als das Angebot.
Ja, sehe ich genauso, Sascha. Also ich glaube, es gibt durchaus viele Aspekte auch in unserer Branche, die dafür sprechen, eben auch viel Zeit miteinander im Büro zu verbringen. Aber ich glaube auch in unserem Branchensegment, mal so als Ganzes gedacht, ist die Flexibilität, die Chance, das ein bisschen individueller zu gestalten, deutlich höher, als es vielleicht jetzt bei so einem produzierenden Gewerbe der Fall ist.
Also da sind wir bei dem Wort War for Talent, wo ich mit so einer Aussage glauben würde, dass ich in diesem War mir nicht gerade einen Vorteil verschaffen würde. Frage an dich, Christian, weil in dem FOMA Trend Monitor, FOMA, das ist die Gruppe der Online-Media-Agenturen im BVDW, die machen jährlich einen Trendmonitor. Da fragen wir so ein bisschen, was geht in der Branche ab, was sind die Trends, wo geht's so hin? Und da ist das Thema War for Talent in sämtlichen Schattierungen, ob jetzt Personalkräftemangel, Probleme in der Besetzung von Stellen, wie auch immer das formuliert wird, echt ein Evergreen geworden. Ich kann mich kaum erinnern, dass das in den letzten Jahren mal nicht unter den top genannten Herausforderungen dabei war. Meistens sogar wirklich an Nummer eins. Und du kennst, wir haben es ja gerade auch schon gesagt, die Branche in- und auswendig über viele Jahre hinweg. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, also während meiner operativen Zeit, und ich bin ja erst jetzt seit gut 3,5 Jahren in dieser beratenden Rolle, wo ich mich fast ausschließlich mit Personalthemen beschäftige, in meiner operativen Zeit hatte ich noch nicht so extrem ausgeprägt dieses Gefühl des Fachkräftemangels, wie ich es jetzt auch schon vor der Pandemie empfunden habe. Es ist sicherlich so, dass die Pandemie speziell diesen Effekt nochmal ein Stück weit verstärkt hat. Es war ja fast so ein bisschen wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt zum Beginn 2020, als das losging, wo alle Unternehmen so ein bisschen verunsichert waren und auch nicht genau wussten, was macht das mit meinen Geschäftsmodellen. Da gab es Einstellungsstopps, da gab es Kurzarbeit, da gab es sogar Kündigungen, so ein Stück weit präventiv auf Verdacht. Und dann hat man aber ja auch relativ schnell festgestellt, zumindest in unserem Branchensegment, die Geschäftsmodelle, die Geschäfte laufen eigentlich nicht schlechter, teilweise sogar besser. Also man kann ja durchaus sagen, dass die digitale Marketingbranche, was die Umsatzentwicklung angeht, was die Perspektiven angeht, in der Zeit durchaus auch profitiert hat und dadurch der Fachkräftemangel dann eigentlich nochmal latenter und extremer sich ausgeprägt hat. Also der gestiegene Personalbedarf ist auf jeden Fall etwas, was durch die gesamte Wertschöpfungskette und meine Mandanten kommen ja sowohl von großen Werbekunden über Agenturen, technische Dienstleister, Vermarkter, Publisher, egal wo du hinschaust, alle haben einen extrem gestiegenen Personalbedarf und tun sich auch parallel sehr schwer, diesen auch kompetent mit Experten zu füllen. Und von daher, ja, bin ich leider, kann ich dir da keinen großen Mut machen, dass das bei der nächsten FOMA-Sitzung nicht wieder auf der Tagesordnung relativ weit oben stehen wird.
Wie siehst du dabei so als langfristige Trend? Ich meine, die Pandemie haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, das war jetzt die letzten zwei Jahre das dominierende Thema und hat erstmal aufgestaut, um dann wieder wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt hinterherzukommen. Aber das Problem als oder die Herausforderung genannt in dieser Trendmonitor war ja auch vorher schon sehr stark der Fall. Und da stelle ich mir ein bisschen die Frage, wie weit das ein Generationenproblem ist. Also eine demografisch. Also inwieweit sind es einfach die geburtenstarken Jahrgänge, die durch sind und jetzt durch schwächere Jahrgänge ersetzt werden? Und wie weit sind es vielleicht aber auch Einstellungen von Generationen zum Thema Arbeit, die da reinwirken?
Interessanter Aspekt. Also ich glaube schon, sowohl wenn man sich so die nachwachsenden jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmergenerationen anguckt, und ich sehe das auch bei mir im privaten Umfeld mit zwei Kindern in dem Alter, die jetzt dann irgendwann auch in den Arbeitsmarkt hoffentlich einsteigen werden, da ist schon latent, haben sich ein Stück weit die Prioritäten durchaus verschoben. Das ist erkennbar. Dinge wie Work-Life-Balance, also um mal ein paar Buzzwords rauszuhauen, Purpose, was für Themen interessieren mich wirklich, womit möchte ich mich als Beruf im Sinne von auch Berufung wirklich tagtäglich zukünftig beschäftigen. Diese Aspekte haben sicherlich noch dazu geführt und haben auch eben schon vor der Pandemie durchaus einen Effekt gehabt, dass das Nachwuchsthema auch durch die ganze Wertschöpfungskette, das gilt ja nicht nur bei euch in den Agenturen, sondern das geht vielen Unternehmen in der Branche so, dass die Situation sich sicherlich verschärft hat, da Leute zu finden, die wirklich Bock haben, in diese Branche einzusteigen und dann auch dauerhaft dabei zu bleiben, da ihren Weg zu gehen, da auch ihren Sinn zu finden, ihre Berufung ein Stück weit zu entdecken. Das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns, glaube ich, insgesamt als Branche stellen. Und das gilt, glaube ich, heute genauso wie vor 2, 3, 4 Jahren, aber hat sich eher noch mal verschärft. Auch nicht zuletzt durch diese 2 Jahre Pandemiephase.
In dem Kontext kommt mir eine Studie in den Sinn, die, von der ich mal vor einigen Monaten gelesen hatte, von Xing E-Recruiting, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und ich meine, dass sie ziemlich genau auch in der absoluten Hochphase der Pandemie durchgeführt worden ist, also sprich Anfang 2021. Und da gab es eine Aussage drin, ich versuche die mal so gut wie möglich nochmal zu formulieren, dass quasi jedem vierten Stellenwechsel eine Kündigung ohne konkrete Aussicht auf die nächste Folgestelle vorausging. Wie muss man das interpretieren?
Ja, also vom Zeitpunkt her, was ich vorhin kurz sagte, also ich glaube, dass Anfang 21, da waren wir ja schon ein knappes Jahr als Branche oder insgesamt als Gesellschaft in dieser Pandemie, da war zumindest in unserem Branchensegment schon erkennbar, dass die Geschäftsmodelle nicht nachhaltig negativ, sondern teilweise sogar positiv beeinflusst wurden. Also gestiegener Traffic, Werbespendings waren weiterhin da, Technologiebedarf und damit auch der Personalbedarf. Das heißt, ich glaube, dass wenn Leute sagen, Mensch, ich kündige jetzt einfach mal mein aktuelles Arbeitsverhältnis und gucke mich dann in Ruhe nach was Neuem um und habe noch gar nichts Konkretes Neues, dann könnte dem durchaus zugrunde gelegen haben, so diese relative Sicherheit, ey, ganz im Ernst, in dem Moment, wo ich wieder was brauche, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung, finde ich auch etwas und ich nehme jetzt mal lieber die Gelegenheit wahr. Und das war vielleicht auch durch diese Homeoffice-Zwangsverpflichtung ein Stück weit getriggert, dass die Leute zu Hause saßen und sich ein Stück weit auch vielleicht überlegt haben, Mensch, was mache ich hier eigentlich so jeden Tag? Inhaltlich vielleicht gar nicht so sehr das was anderes, als ich vorher im Büro gemacht habe, aber wenn alles das wegfällt, was drumherum so ein Büroleben ja meiner Meinung nach auch ausmacht, so ein bisschen auch anknüpfend an das, was wir eingangs gesagt haben, auf dieses Elon Musk Mail-Zitat. Was bleibt dann wirklich fachlich, inhaltlich über? Erfüllt mich das tatsächlich jeden Tag? Wenn ich keine Kolleginnen und Kollegen mehr treffe, nicht mehr zusammen in die Mittagspause gehe, es gibt keine Partys mehr, kein Feierabendbier, keine Events, vielleicht ist das zu wenig. Und dann zu sagen, so, jetzt nehme ich den Moment, die Chance wahr, aus dieser Reflexion auch heraus und suche mir was meinen Ansprüchen vielleicht eher gerecht wird. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das dieser Erkenntnis aus dieser Studie da zugrunde lag.
Also die Robustheit des Arbeitsmarktes, meinst du, gibt es ein gewisses Gottvertrauen. Und, da kann man auch mal kündigen, weil man weiß, es gibt einen Anschluss. Und Purpose als Frage, ganz ehrlich, ist ja eigentlich ein Thema, was wahrscheinlich in jedem Job mal irgendwie aufkommt, egal wie sozial wichtig ist oder nicht, weil Arbeit nun mal irgendwo auch ein Stück weit tägliche Routine ist. Ne?
Ja.
Und wenn das jetzt so passiert ist, dass die Mitarbeiter auch in unserer Branche, sei es jetzt eben aus, ich will mal eine Veränderung, um der Monotonie des Homeoffices irgendwie zu entfliehen oder vielleicht auf der Suche nach mehr Purpose, wenn Entscheidungen getroffen worden sind, zu gehen, wissen wir heute oder wüsstest du aus deinen Gesprächen heute, ob sich das mehrheitlich irgendwie als richtig für diese Person erwiesen hat, oder ob man dann merkt, naja, Purpose ist vielleicht auch ein ziemlich hohes Ziel, kann man vielleicht auch jetzt einfach nicht alltäglich immer so leben. Nicht jeder kann die Welt retten. Und ja. Irgendwann gibt es auch eine limitierte Nachfrage nach Yogakursen
und Ernährungsberatern, ja. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man individuell natürlich auch den Purpose für sich definiert. Also muss das immer so ein weltverbessernder Aspekt direkt sein? Oder geht es unter Umständen auch ein persönliches, ganz individuelles Optimieren seines Wohlbefindens oder seiner, wie verbringe ich meine Zeit und empfinde die für mich eben sinnvoll. Also wie wichtig ist auch ein Aspekt wie Spaß an der Arbeit, was auch immer die Arbeit am Ende des Tages ist und was sind die Punkte, die darauf einzahlen, dass ich gerne meinen Job mache, zu meinem Arbeitgeber gehe. Also dieses Thema, habe ich da persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und man darf nicht völlig ausblenden. Es geht auch um Bezahlung, es geht um sich persönlich wertgeschätzt zu fühlen. Und was ist das, was ich persönlich als Wertschätzung empfinde? Ist es eben das gute Gehalt am Monatsende, die Perspektive, nochmal einen Bonus irgendwie verdienen zu können? Ist es ein toller Titel, der sich irgendwie gut macht? Ist es ein cooler Name in meiner E-Mail-Signatur von irgendeinem Unternehmen, was irgendwie fancy ist, wo ich draußen ein bisschen auch im Freundeskreis posen kann? Das ist, glaube ich, relativ individuell. Und
man sagt flexen heutzutage, habe ich gelernt.
Okay. Ja, okay. Das ist, glaube ich, um da auf den Punkt einzugehen, hat sich das für alle ausgezahlt, dieser Stellenwechsel. Also ich habe durchaus auch Gespräche, wo ich höre, die Leute haben festgestellt, Mensch, so schlecht im Vergleich, was ich jetzt mache, war das gar nicht, was ich vorher hatte. Also dieses Stichwort, die Wiese ist nicht zwangsläufig grüner, da wo ich jetzt dann hingewechselt habe. Aus der Entfernung sah sie grüner aus, aber eigentlich ging es mir gar nicht so schlecht. Also ich höre von Rückkehrern auch eigentlich durch die gesamte Wertschöpfungskette in Unternehmen, wo die Leute sagen, du, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr mich ausprobiert in einer anderen Konstellation und das hat mir nicht mehr gegeben. Es gibt aber auch durchaus Leute, die gesagt haben, das war genau der richtige Schritt, die jetzt einfach mal das zu beenden, wie auch immer motiviert in dieser Phase, vielleicht ein Stück weit auch als Katalysator und Verstärker, diesen Schritt wirklich jetzt zu wagen. Und dann bin ich wieder eingestiegen bei einem anderen Unternehmen, vielleicht auch an einer anderen Stelle in der Wertschöpfungskette. Und ich kriege mehr Gehalt, ich habe einen cooleren Titel, aber der Job macht mir auch mehr Spaß. Also da ist tatsächlich alles dabei, aber gerade die Tatsache dieser Rückkehrer fand ich total interessant. Das ist jetzt keine Einzelfälle, sondern es gibt viele, die sagen, Mensch, eigentlich war das gar nicht so schlecht, was ich bisher gemacht habe.
Da sprichst du eigentlich auch schon so ein bisschen das Zelunaden-Rezept von dir an, ne? Das Don't forget to add some sugar. Das ist
ja
vielleicht nicht immer nur das Zucker, also Zucker im wortwörtlichen Sinne, im Sinne von Obst und Co., sondern eben auch eben die anderen von dir angesprochenen Punkte.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist die Mischung. Ne? Also Limonade im Zweifelsfall schmeckt es erstmal sauer, wenn ich so die Grundzutaten drin habe. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die gehören da einfach rein. Das sind so Grundvoraussetzungen. Das ist eben das Gehalt. Du musst da einfach ein vernünftiges Arbeitsumfeld haben. Das ist vielleicht auch der, wenn du im Büro bist, der Obstkorb oder wenn du im Homeoffice bist, eine vernünftige Office-Ausstattung. Das ist ja Commodity. mittlerweile. Und damit kannst du auch nicht mehr groß Pluspunkte sammeln. Ich weiß noch früher, wenn in Stellenbeschreibungen tauchte das immer auf. Also bei uns gibt's immer frische Getränke und abends noch ein Bier und wir haben einen Kicker. Aber das ist mittlerweile, das sind die Basics in der Limonadenrezeptur. Ich glaube, der Sugar kommt dann eben rein, wenn du dir überlegst als Unternehmen, und das muss natürlich matchen mit den Erwartungshaltungen und Bedürfnissen auch der Kolleginnen und Kollegen, der potenziellen auch neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was darüber hinaus muss ich bieten, kann ich bieten, damit die Leute gerne kommen, vielleicht sogar gerne ins Büro kommen, ihren Job gerne machen. Und ich glaube, das lohnt es sich auch als Unternehmen darüber nachzudenken, wenn du in diesem, um dieses etwas martialische War for Talents nochmal zu bemühen, wenn du den bestehen möchtest und da in diesen Auseinandersetzungen auch weiter, Personal ist ja weiterhin ein extrem wichtiger in unserer Branche Faktor für den Unternehmenserfolg. Und ich glaube, es lohnt sich da als Unternehmensführer oder Verantwortliche auch einen Gedanken daran zu verschwenden, was ist denn der Sugar? Ne? Nicht nur die Basics, da musst du einen Haken dran machen. Aber es wäre mal ganz interessant, Sascha, wie handelt ihr das bei euch in der Agenturbranche und speziell bei euch natürlich bei der OMG?
Naja, also erstmal zum Thema War for Talents. Wirklich, ist ja in der Tat ein martialischer Begriff und man kann sich die Frage stellen, wie angebracht ist das denn von War zu sprechen? Du sagtest in dem Kontext mal, das ist vielleicht auch eher ein Ringen, ist vielleicht das passende Wort. Auch das ist ja durchaus noch ein kämpferischer Begriff. Und naja, es wird durchaus mit harten Bandagen in diesen Ringen gestiegen. Das muss man so festhalten, ne? Da möchte ich uns selbst auch gar nicht herausnehmen. Auch wir müssen schauen, wo wir da bleiben. Wir müssen die Stellen besetzen. In einer Dienstleistungsbranche ist jede Personalkraft, die fehlt, auch immer ein Stück weit Gefahr von Revenue Loss. Ja. Von Unzufriedenheit beim Kunden, was oftmals in der Konsequenz genau zu diesem Revenue Loss dann auch führt. Und wir sind uns sehr bewusst, dass diese Situation nicht dadurch gelöst wird, sich gegenseitige Mitarbeiter komplett abspenstig zu machen. Mhm. Insbesondere auch mit dem Sugar, was man dann vielleicht Gehalt alleine nennt. Denn da kommt man in eine Spirale rein, wo irgendwann die Balance auch nicht mehr gegeben ist. Also Revenues wollen wir gerne von unseren Kunden entgegennehmen und deren Herausforderungen lösen. Und brauchen dafür die Mitarbeiter, aber wenn die Rechnung nachher nicht mehr aufgeht, dann wird das natürlich auch für uns irgendwo zu einem Problem. Also diese Spirale, die wollen wir nicht weiter hochtreiben. Ja. Wollen ist das eine, aber was ist dann Realität? Das ist dann das andere. Da muss man natürlich auch wirklich schauen, wie man klarkommt. Aber tatsächlich geht es uns primär erstmal darum, junge Talente für unsere Branche zu gewinnen. Die war vielleicht auch mal sexier in der Wahrnehmung außen. Also Media in den 90er Jahren, wir sprachen ja gerade schon davon, du 98, 97, also fast zeitgleich, da hatte das unglaubliche Strahlkraft. Und ich glaube, heute haben viele Branchen Strahlkraft, weil von dem, was damals das Agenturleben ausgemacht hat, du hast schon eine Kicker erwähnt, die Tischtennisplatte, der Hund, der auch mal mit ins Büro darf, das ist inzwischen nicht mehr so agenturspezifisch, sondern durchaus etwas, was man in vielen Unternehmen, nicht in allen, aber in vielen Unternehmen findet. Deswegen haben wir halt Programme eher aufgesetzt, wie gesagt, zum Rekruten, um neue Leute dafür zu begeistern. Teilweise eben auch aus Bereichen heraus, die nicht so ganz im klassischen Beuteschema, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, wir waren ja schon bei martialischen Begriffen, entspricht, sondern eher auch mal in anderen Bereichen nach Talenten sucht. Es gibt viele tolle Leute in Ausbildungen, die ganz weit weg sind von Media, die von der Existenz von Media auch nicht wirklich eine Vermutung haben. Mhm. Und die, wenn man sie auf unsere Branche bringt, durchaus zu begeistern sind. Deswegen haben wir, ich nenne mal zwei beispielhafte Programme, das Digital College aufgesetzt. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum 5., 6. Mal bereits. Also da sind schon in der Summe 70, 80 Mitarbeiter durchgegangen. Wir haben das dann zum Anlass genommen, das auch auf den zweiten Bereich zu expandieren, auf den Bereich TV-Optimierung. Dort heißt es dann Big Screen School. Also das hat sich extrem gut ist ja schon ausgezahlt und fruchtet so gut, dass wir leider aber auch Wettbewerber haben, die das erkannt haben und die Mitarbeiter oftmals nach wenigen Monaten bei uns schon ansprechen.
Okay.
Aber auch das nehmen wir ein Stück weit erstmal als Beweis dafür, dass wir da was Gutes gemacht haben und würden uns sogar vorstellen können, mittels Verband, da gibt's ja den OMG, genauso gut den eben schon angesprochenen BVDW, wo wir drin sind, auch Unterstützung für die Branche zu geben. Ne? Also es ist ja wahrscheinlich für jeden eigentlich interessant, die jungen Talente auch selbst erstmal für sich zu gewinnen und nicht vom Wettbewerber schon rüberzuholen, damit A, auch bei denen die Spirale nicht weiter vorangetrieben werden, als auch, dass man, ich glaube, ein erster Arbeitgeber ist immer ein bisschen wie eine erste Liebe. Ne? Das hat schon was Besonderes. Ja. Also ich denke, das sollte auch kein Arbeitgeber unterschätzen, wie viel Wert darin steckt. Also da sind wir sehr aktiv.
Ja, macht Sinn. Machen das andere Agenturen auch, weißt du das? Solche Programme, das macht ja total Sinn. Das ist quasi, nur dass ich mir nochmal richtig einordne, das ist nach dem Schulabschluss, ist es wie eine Berufsausbildung. Es ist jetzt keine Weiterbildung für schon in der Branche befindliche Fachkräfte.
Es ist keine Weiterbildung für schon bestehende. Allerdings muss man auch sagen, ich sprach ja eben an, es gibt mehrere Programme. Es gibt auch so eine Art Umbrella-Programm, das nennt sich bei uns Greenhouse.
Ja.
Da geht es auch um Weiterbildung und auch für eine, ich nenne es mal Harmonisierung der Kompetenz von Personen, die wir eben doch von links und rechts aus der Branche bekommen. Mhm. Sei es jetzt per Headhunting oder auch einfach, wenn man sich bewirbt. Ja, das gibt es dann auch. Für die beiden Programme, die ich eben angesprochen habe, ist das klassische Schema schon eine kaufmännische Ausbildung.
Okay.
Aber eben muss nicht eine kaufmännische Ausbildung im Kommunikations- und Marketingbereich sein. Das kann auch sehr gut sein im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotelleriebetrieb,
cool.
You name it.
Ja, ist gut.
Wir klopfen einfach nur die Affinität zu diesem Thema ab, für die Begeisterung, für entweder das Digitale oder die TV-Optimierung. Das sind halt eher diese berühmten Soft Skills, die wir da fragen. Ne? Man sieht ja schon die Begeisterung, ob man sagt, Mensch, brauch einen Job, gutes Gehalt, da gehe ich mal hin. Oder, wow, das ist ja mal ganz spannend. Und wer uns das zeigt und gleichzeitig aber auch, das ist uns auch wichtig, schon verstanden hat, was Arbeit bedeutet,
ja. Was
täglich eben in den Job gehen, sei es jetzt physisch hier ins Büro oder auch von mir aus im Homeoffice, aber was es bedeutet, einfach eine Leistung abzuliefern, verbindlich zu sein, verlässlich zu sein, das ist schon eine Basis, die wir da voraussetzen.
Okay, ja, das ist finde ich total wichtig und richtig. Aber das eine ist ja, sagen wir so, diese fachlich-inhaltliche Schnittmenge, das ist, glaube ich, weiterhin auch eine absolute Grundvoraussetzung, um die Leute nicht nur reinzuholen, sondern auch zu halten, dass denen das auch Spaß macht, was sie da tun. Die Frage ist ja aber dann doch auch darüber hinaus, was muss ich noch tun, um zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, dass die machen bei mir gemütlich die Ausbildung, werden fachlich super aufmunitioniert und beim nächstbesten Angebot vom Wettbewerber springen sie mir wieder ab, trotz der ersten großen Liebe. Also was ist dann der Sugar, den ich adden muss, um die Limonade dauerhaft verträglich und attraktiv zu machen für den Nachwuchs.
Ja, ich wünsche mir, es gäbe dafür natürlich so diese heilige Gralrezeptur, die jemand einzig und alleine hätte und damit über allen anderen schwebt, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Insofern dürfte es eher eine Melange von verschiedenen Rezeptingredienzien sein, die dazu beitragen, dass man, ich sag's mal ganz bewusst, überdurchschnittlich performt.
Ja.
Ich glaube, ein absolutes Fluktuation auf Null,
Nein. Binden,
das ist teilweise auch gar nicht gut. Das sollte man vielleicht nicht mehr anstreben. Und zu den anderen Ingredienzien zählt natürlich, gut, erstmal so schon nochmal der eben schon erwähnte Wohlfühlfaktor der Agentur mit allem, was dazugehört. Hund, Tischtennisplatte, Kicker, Obst, Bier im Kühlschrank, die eine oder andere Party mehr, als die vielleicht woanders gefeiert wird.
Ja.
Dann auch Dinge, die wir machen, weil wir viele junge Leute natürlich auch haben, die von anderen Städten kommen, also quasi in eine Metropole, sei es jetzt Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München in unserem Falle kommen und da natürlich erstmal Anschluss finden wollen. Und das soll ja auch nicht nur der Job sein. Also versuchen wir auch eine ganze Menge Anreize zu schaffen, die Freizeit für die Kollegen schon ein bisschen mitzufördern, sei es mit Sportmaßnahmen oder mit Ähnlichem. Das
ist
wirklich sehr wichtig für gerade junge Leute. Und ich denke auch, dass vieles von dem Klischee, was allgemein vielleicht mit Agenturen verbunden wird, ich weiß nicht, wer das kennt, und das ist jetzt schwierig, in einem Podcast ein visuelles Bild zu vermitteln, aber es gibt diesen Aufkleber, den habe ich noch sehr gut von meinem Auge, auf so einer Glasscheibe, da sieht man eine ältere Dame und ein älterer Herr, und der ältere Herr fragt die Dame, wo warst du all die Jahre? Und die Dame sagt, in der Agentur.
Ja.
Also dieses Klischee ist, glaube ich, auch überholt. Wir haben uns natürlich auch angepasst, Stichwort Work-Life-Balance, das ist auch nicht gut, quasi dieses übertriebene Arbeiten. Und wir hatten es eben mal Elon Musk gesagt, 40 Stunden plus darf nicht die Norm sein. Und das haben wir auch sehr stark in den letzten Jahren auf dem Mars untergebracht, wo ich denke, dass wenn Menschen hier bei uns in der Agentur arbeiten, das als recht normalen Arbeitgeber empfinden. Wir haben eine sehr üppige Urlaubsregel, wir haben einen vergleichsweise fairen Ansatz zum Thema Überstunden und natürlich auch das Thema Flexibilität, das hinsichtlich der Arbeitswahl extrem wichtig ist. Ja, und dann natürlich auch verschiedenste soziale Engagements, die uns wichtig sind, weil eine Agentur lebt auch sehr stark von Diversität, von einem bunten, kreativen Ansatz, dass wir, da machen wir eine ganze Menge in Programmen und fördern auch viel, nicht nur CSR jetzt als Buzzword und Stichwort, sondern auch um persönliches soziales Engagement zu unterstützen. Ja, das haben wir beispielsweise sehr stark erlebt, auch letztes Jahr bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wo einzelne Kollegen am Wochenende schon angefangen haben, mal zu helfen und gesagt haben, Mensch, ich bin da jetzt irgendwie auch so emotional drin verhaftet, fühle mich da verantwortlich. Ich kann nicht einfach sagen, Montag bin ich wieder raus, guck, wie er klarkommt. Dass man sagt, das finden wir super. Und dann musst du nicht nur Urlaub nehmen, sondern wir geben dir auch einfach ein bisschen Freizeit dafür, dort weiter zu drücken.
Ja, das ist super. Aber ich glaube, es ist genau richtig, weil vor 10 Jahren, seien wir ehrlich, wäre das undenkbar gewesen. Und das ist aber, glaube ich, genau dieser Teil der Herausforderung und aber auch dann direkt der Lösung, wie man sich jetzt speziell als Agentur oder generell auch in der Branche als Arbeitgeber attraktiv inszeniert und präsentiert. Ne? Also wo macht man das, wie macht man das, wie trägt man auch all das, was du jetzt so als Strauß und Melange skizziert hast, wie trägt man das raus, macht das dem Nachwuchs bewusst, vergisst dabei aber auch nicht die Bestandsressourcen, die Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, denen immer wieder auch das Gefühl zu geben, Mensch, wir schätzen euch wert, ihr leistet hier einen wichtigen Beitrag, aber wir fordern eben auch von euch ein Stück weit dann den entsprechenden Einsatz, den ihr hier leisten müsst und gerne auch eben dann mal darüber hinaus. Das führt mich schon fast zu meiner Sweetest Lemon Rezeptur, Benny, wenn ich da direkt...
Ich finde gerade den letzten Punkt nochmal super, den du sagst, und vielleicht ist das auch gleich was du in deiner Sweetest Lemon aufgreifst, dass man bei der ganzen Diskussion die Bestandsressourcen, jetzt in Anführungsstrichen, nicht vergisst, finde ich nochmal super wichtig, weil das ist, man redet ja oft über neue Talente und da war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Saschas Beispiele haben ja auch gezeigt, das ist ja vor allem auch für Bestandsressourcen oder für aktuelle Mitarbeitende. Aber das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass man das nochmal herausstellt. Beim ganzen Ringen um die Talente fängt das Ringen halt auch schon im eigenen Ring an. Und das fand ich nochmal total wichtig. Aber
einen will ich noch hinzufügen. Also genau, weil ihr gerade das auch anspricht. Ne? Wir haben jetzt gerade auch in den letzten Monaten nochmal mit Nachdruck daran konzeptionell gearbeitet, wie wir es hinbekommen können, diese auch eine größere Konsistenz hinter eine Führungsphilosophie zu bekommen. Ja. Wir sind 1800 Mitarbeiter, wir haben unglaublich viele Führungspersonen und die Führung beginnt ja schon da, wo du eine einzige Person hast, die quasi dich als die Person empfindet, die dir sagt, wie du deine Arbeit idealerweise zu gestalten hast. Ja. Und das durchgängig zu gestalten ist das A und O, weil sind wir doch mal ehrlich, klar, das Gehalt ist wichtig. Ne? Also wer würde schon gerne umsonst arbeiten oder wer arbeitet schon gerne, wenn das Gefühl hat, das passt nicht. Ich werde unter Wert, ich verkaufe mich unter Wert. Ja. Aber was doch extremst entscheidend und so fast gar nicht mit Geld aufzuwiegen ist, ob man das Gefühl hat, wenn ich reinkomme, weiß mein Kollege, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter, wer ich bin, was ich gerne machen möchte, ist ein Mentor, ein Coach für mich. Und hilft mir wirklich dann auch weiterzukommen, was auch immer weiter bedeutet an der Stelle. Und wenn wir das hinbekommen, das komplett über die Komplexität der Organisation zu gewährleisten, haben wir, glaube ich, eine ganze Menge von dem gemacht, was ich eben auch als Added Sugar
unbedingt
verstehen würde.
Unbedingt.
Und genau, vielleicht um deinen Punkt, Christian, du hast ja eigentlich schon im Grunde unser Wrap-Up eingeleitet, die Rubrik Sweetest Lemon. Und finde ich so spannend, euch beiden da zu haben. Jetzt haben wir einmal Sascha als Vertreter einer Agenturgruppe mit 1800 Mitarbeitenden. Und jetzt haben wir dich mit einer wirklich facettenreichen und auch langjährigen Erfahrung in dem Bereich und jetzt auch mit viel Einblick in unterschiedliche Unternehmen. Von daher finde ich es wirklich ganz spannend, die Frage auch nochmal zu stellen und so als Quintessenz des Gesprächs. Was ist aus eurer Sicht und vor allem aus deiner, Christian, auch die Sweetest Lemon oder auch so der Hauptzucker, den man als Arbeitgeber reinschütten muss, in die Belegschaft, aber auch in neue Talente reingeben muss, ob es jetzt im digitalen Marketing ist oder grundsätzlich jetzt mal außen vor gelassen, um den Vorteil halt wirklich in diesem Ringen um Talente sich zu verschaffen. Das glaube ich, total spannend, dass du heute da bist und uns da nochmal so ein bisschen den neutraleren, objektiveren Einblick geben kannst.
Ja, und ich da muss ich mich fast berufen auf das, was Sascha vorhin sagte. Es gibt da natürlich nicht das, die geheime Soße oder das eine Top-Rezept, wo ich sage, das würde ich jedem, unabhängig davon, ob du in der digitalen Marketingbranche, wo auch immer in der Wertschöpfungskette oder sonst wo arbeitest, als Arbeitgeber an die Hand geben wollen, damit es zwingend in die Limonade reinkommt. Ich glaube, dass ganz grundsätzlich die Unternehmen diese Herausforderung, vor der sie aktuell ja alle stehen, wirklich auch ein Stück weit versuchen müssen, als Chance zu begreifen, eben kreativ sich als Arbeitgeber zu präsentieren und zu inszenieren. Also dieses Spektrum der Möglichkeiten, und Sascha hat es jetzt aus eurer Agentursicht ja so ein bisschen aufgerissen, mal das Spektrum der möglichen Zutaten, wie man den Zucker dann letztendlich portioniert und auch am Ende des Tages auch definiert. Da hast du ja die Möglichkeiten der Inhaltsstoffe sind eigentlich unbegrenzt. Du musst, glaube ich, diese Herausforderung annehmen, dir individuell zu überlegen, okay, was kann ich meinen Bestandskolleginnen und Kollegen bieten, weil es ist ja auch die einfachste Form von Employer Branding ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn sich die Leute wohlfühlen und sagen, das ist einfach eine coole Bude hier, es ist fachlich, inhaltlich spannend, ich werde hier an der Hand genommen, ich werde hier persönlich weiterentwickelt, ich bin da gerne in diesem Umfeld und begründen mit am besten noch ein paar konkreten Beispielen, wie Sascha sie jetzt vorhin ja mal anskizziert hat, und da gibt es bestimmt noch viel mehr, dann ist das Beste, um sowohl Leute, Experten von anderen, vielleicht auch Wettbewerbern auf sich aufmerksam zu machen, als auch junge Talente an die Branche generell und speziell auch ans eigene Unternehmen ranzuführen. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht noch positiv mit auf den Weg geben muss. Das ist sicherlich aufwendig und das fängt eben auch Top-Level an und das kann man aber auch bottom-up sicherlich ein Stück weit auch stimulieren. Lass uns mal überlegen, was macht uns aus? Wie definierst du deinen Spaß und damit ja auch ein Stück weit die Grundlage für deinen Erfolg, deinen persönlichen und dann damit dann auch als Teil des Gesamtunternehmens? Und dann lass uns schauen, dass wir das möglichst umfassend versuchen auch zu realisieren. Ne? Also das ist, glaube ich, so das, was ich allen gerne mitgeben wollen würde, die sich vor der Herausforderung aktuell sehen. Ey, wie kriege ich meine Leute irgendwie stabil und nachhaltig ans Unternehmen gebunden? Und wo hole ich zusätzlich unter Umständen dann auch nochmal Personal mit dazu, was zwangsläufig eine Herausforderung bleiben wird bei uns in der Branche?
Klasse, vielen Dank, lieber Christian. Ich glaube, kann man auch nochmal in der Tat sich so ein bisschen, als ist ja so der Barmixer, der je nach Unternehmen der die ganzen Zutaten in einen Cocktail mixt und dann idealerweise den perfekten Drink präsentiert, um dann für den Arbeitgeber und seine Mitarbeitenden den perfekten Mix zu kriegen. Ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das spricht nochmal dafür, wo sich auch jedes Unternehmen wiederfinden muss, dass die Vision, die Mission, das Bild, für das man stehen möchte, im Grunde klar sein muss, damit man das halt entsprechend auch mixen kann, was man mit seinen Mitarbeitenden vorhat.
Ja, absolut. Genau, richtig.
Vielen Dank. Sascha, was würdest du als deine Sweetest Lemon aus dem Gespräch mitnehmen?
Ja, ein Aspekt, den wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet haben. Fluktuation, und es soll jetzt kein Hohelied sein, dass Fluktuation was Tolles ist. Im Gegenteil, wenn die ausufert, ist es ein Riesenproblem. Aber grundsätzlich ist Fluktuation ja nicht nur eine saure Zitrone. Man kann es auch durchaus auch positiv aufgreifen. Ne? Fluktuation heißt neue Charaktere, neue Gedanken, neue Erfahrungen, die uns auch bereichern. Im Fußball sagt man gern, der Kader braucht neues Blut. ja, und meine allersweetest Lamb ist eigentlich sogar dann am Ende, dass wir regelmäßige Rückkehrer haben. Wurde eben auch schon mal angesprochen im Laufe des Podcasts. Rückkehrer ist eine unglaublich tolle Employer-Branding-Maßnahme, muss man sagen. Denn sie zeigen so ein bisschen, dass das Gras auf unserer Seite, also das Gras in der Agentur, durchaus saftig und grün ist.
Ja, das ist richtig.
Sehr schön. Ja. Super. Lieber Sascha, vielen Dank für deine Sweetest Lemon. Ich glaube auch, das ist absolut wichtig. Man muss es dann auch entsprechend kommunizieren, dass halt dieses grüne Gras, was es dann teilweise auch gibt, ja, dass das nicht nur der Rückkehrer mitbekommt, sondern auch die, ja, die einfach dann auch merken sollen, das ist hier bei uns gar nicht mal so schlecht. Also finde ich auch nochmal gut zu sagen, Mensch, herausarbeiten, was sind so die richtigen und auch guten Eigenschaften meines Arbeitgebers und auch meines Umfeldes. Und jetzt kommen wir auch wirklich zum Abschluss, was ich toll finde. Ganz großes Kompliment an euch beiden. Ihr habt ja das Konzept von Let's Make Lemonade heute absolut verkörpert in eurer Wahl der Sprache, Wahl der Bilder. Also ganz, ganz großen Dank dafür. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, auch das Gespräch. Ich glaube wirklich, das gibt viele Ansätze, Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie dann auch mitnehmen können. Also ganz lieben Dank, Christian und Sascha.
Dankeschön.
Vielen Dank an dich, Benni. Spaß gemacht.
Freut mich. Und auch an dich, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ein ganz großes Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe wirklich, dass auch du einige Anregungen mitnehmen konntest, vielleicht um zu schauen, dass es bei dir und deinem Arbeitgeber doch gar nicht so schlecht aussieht, wie du vielleicht manchmal denkst. Nutze auch die Möglichkeit, Anregungen nach oben zu geben und natürlich für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, nehmt euch gerne die richtigen Zutaten raus, um in eurem Unternehmen wirklich ein Klima zu schaffen, was von positivem Zucker nur so wimmelt. Und natürlich soll es nicht dick machen, von daher schafft auch Angebote, wie Sascha sagte, für die sportliche Betätigung. Ganz lieben Dank, bleibt gesund und munter und schaltet bald wieder ein zu Let's Make Lemonade. Vielen Dank.